Der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Ein Podcast von Michael Scheier.
Lieber Erich, wir haben einen großartigen Blick auf St. Gallen von der Innenstadt heraus. Wie oft bist du denn in St. Gallen?
Verhältnismäßig oft, weil ich ein großer Freund des St. Galler Theaters bin. Und das auch ganz was Besonderes ist. Als Spielstätte gibt es eigentlich auf der anderen Seite nur noch Konstanz, die auch ein eigenes Ensemble haben, sonst gibt's das eigentlich gar nicht. Und wir sind im dritthöchsten Gebäude, wie unser Gast mir vorher erklärt hat. Und es ist tatsächlich, man sieht den Bahnhof, man sieht alte Kirchen und vieles, was interessant wäre, aber das Kloster sieht man nicht, die Stiftsbibliothek, auch von hier?
Auf der anderen Seite.
Okay, Seite. Die Stimme ist schon aus dem Off da, die werden wir natürlich gleich vorstellen. Okay. Und da wir schon das große Gebäude am Bahnhof erklärt haben, werden die findigen Hörerinnen und Hörer vielleicht auch schon wissen, worum es heute gleich geht. So, vielleicht noch ganz kurz zur Vorstellung, weil Hörerinnen und Hörer uns gebeten haben, noch ein ganz kurzes Wort zu uns zu verlieren. Also, ich bin Michael Scheier, ich bin 1980 geboren, ich bin von Beruf Pressesprecher und arbeite aber seit 2010 als freier Journalist. Ich liebe und ich mache Filme und ich bin neugierig und will mehr über meine Wahlheimat, den Bodensee, erfahren und deswegen mache ich den Wellenreiter. Und schön. Du, Erich?
Ich bin gebürtig aus Lindau, also immer schon am Bodensee verhaftet. Ich bin 1972 geboren, verhinderter Koch, Groß- und Außenhandelskaufmann und Journalist, schließlich und endlich seit 20 Jahren auch frei, habe eine Gastrokolumne in der Schwäbischen Zeitung, damit verbindet man den Namen vielleicht am ehesten, und ja, bin, obwohl ich älter als du bin, trotzdem noch neugierig und drum auch freudig im Podcast.
So alt siehst du nicht aus. Danke, das hören schon. Die Leute ja nicht, aber solange deine Stimme jung klingt, und von Herzen. So, ich habe, weil wir in der Schweiz sind, auch ein Apropos mitgebracht, das die Schweiz betrifft. Es hat die Veronika Renkenberger eingereicht und das hören wir uns jetzt noch gemeinsam an. Dazu starte ich ganz kurz unser Lautsprecher.
Hallo, ich bin die Veronika. Apropos Bodensee. Ich mag die Geschichte sehr gern, die mir meine Vermieter in meiner Ferienwohnung in Immenstadt, wo ich immer hingehe, schon vor einiger Zeit erzählt haben. Ich habe das dann ein bisschen erforscht. Das hat alles genauso gestimmt. Es gibt eine Holzbüste, eine kleine Holzstatue des heiligen Johannes, gar kein wahnsinnig kunstvolles Ding. Und diese Büste gehört im Prinzip zwei Kirchengemeinden, die teilen sich. Die eine Kirchengemeinde ist in Hagnau und die andere ist in Münsterlingen in der Schweiz. Und die teilen sich diese Büste schon seit dem 16. Jahrhundert. Da streiten sich die Gelehrten so ein bisschen. Und die Geschichte geht so, dass immer wenn der Bodensee komplett zugefroren ist, also auch der Obersee, so dass man auf dem Eis von Hagnau am Nordufer nach Münsterlingen am Südufer laufen konnte, dann hat diese Büste den Standort gewechselt. Dann hat man sie mit einer Prozession am einen Ort abgeholt und in den anderen Ort gebracht. Zuletzt war das im Winter 1963/64. Da müssen ein paar tausend Menschen von Münsterlingen aus aufgebrochen sein. Offenbar durchaus schon unter schwierigen Bedingungen. Das Eis war schon wieder am Tauen. Die Behörden hatten gewarnt. Und die Münsterlinge sind trotzdem losgezogen mit Fahnen, mit kirchlichen Insignien und Ministranten und so weiter. Sind über den See rübergelaufen, haben es auch geschafft, sind in Hagnau angekommen. Da hat man sich dann noch die Zeit genommen für einen Gottesdienst. Und dann haben die Münsterlinger die Büste des heiligen Johannes über den zugefrorenen Bodensee in die Schweiz getragen, wo er seither steht, der Johannes, in Münsterlingen, in der Kirche. Und die Klimaforscher vermuten, dass es vielleicht nie wieder eine Segfröni geben wird. Von dem her könnte es ganz gut sein, dass der heilige Johannes ab sofort in Münsterlingen wohnt.
Vielen Dank, liebe Veronika, für diesen tollen Apropos-Bodensee-Fakt. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn Sie auch einen einreichen möchten, dann schauen Sie doch mal vorbei bei derwellenreiter.info. Da haben wir unter Apropos einen ganz tollen Wellenreiter-Rekorder und da kann man diese Fun-Facts einreichen und die besten nehmen wir natürlich auch sehr gerne in die Sendung. So, und jetzt ist nämlich auch schon der Punkt gekommen, wo ich unseren heutigen Gast dazu holen möchte. Maria Papa, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, danke für die Einladung.
Haben Sie davon schon mal gehört, von dieser, vom heiligen Johannes, der über den See gelaufen ist?
Nee, von diesem heiligen Johannes nichts. Aber ich habe mir sind ganz andere Erinnerungen gekommen. Mein Vater ist ja von Italien ausgewandert und als er ausgewandert ist in Deutschland zuerst, in Konstanz, war es genau das Jahr, wo es zugefroren ist. Ach, und er dachte, mein Gott, wo bin ich gelandet? Bin ich in Sibirien gelandet? Und diese Geschichte ist bei mir jetzt gerade aufgetaucht, als ich das gehört habe.
Vielleicht kam es ihm umso kälter vor, als dass wir wissen, dass er aus Kalabrien eingewandert
ist. Ja, genau.
Und dort friert vermutlich eher selten.
Den Schnee kennt man dort überhaupt nicht so, außer in Silas, aber er ist am Meer geboren, also dort aufgewachsen. Und die Menschen dort kennen eigentlich Schnee nicht. Und ja, so ein zugefrorener war wirklich speziell. Also es war sehr kalt. Und sie wohnten damals noch in so Baracken ohne richtige Heizung, kann man sich heute auch nicht mal richtig vorstellen. Und darum, es war wirklich kalt.
Ich glaube, heute ist es ja so, das Klima in Konstanz hat das Klima von Mailand vor 20 Jahren. Und das wird immer wärmer. Also tatsächlich, dass es nochmal eine Seegefrorene gibt. Bist du schon mal auf einem zugefrorenen See gestanden? Also auf einem kleinen See bin ich schon Schlitten gelaufen.
See schon, aber auf, also wie gesagt, 72 geboren. mein Vater hat drüber berichtet, wie das vermutlich alle dann schon auch benutzt haben. Er ist mit dem Motorrad von Bregenz, glaube ich, nach Romanshorn oder so gefahren. Also es muss da wohl auch so ein bisschen Verkehrsregeln gegeben haben.
Es gab eine richtige Völkerwanderung damals, keine Grenzüberkontrollen.
Man kann sagen, dass das aber auch sehr einschneidend war. Also das ist eine Erinnerung, die für die Leute noch total präsent ist, die das erlebt haben. Und umso merkwürdiger, dass die Aussicht jetzt zumindest nicht besteht. Was heißt gute Chancen? Viele sagen, Gott sei Dank wird es nicht so kalt, aber für uns hätten wir uns das eigentlich auch noch gewünscht, so ein Ereignis, das so eine andere Völkerverbindung letzten Endes dann auch darstellt, weil es dann da gar keine Grenzen mehr gibt, wo die ja nicht so richtig sichtbar sind.
So ist es. Jetzt kommt noch die Auflösung. Wir befinden uns nämlich im Rathaus in St. Gallen und Maria Papa ist die Stadtpräsidentin der Stadt St. Gallen, seit 2020 gewählt, wir haben es extra nochmal nachgeschaut, und seit 2021 im Januar das Amt angetreten. Sie ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei des Kantons St. Gallen und sie ist ausgebildete Sozialarbeiterin. 2024 wurde sie wiedergewählt, das heißt, sie ist in ihrem Amt bestätigt worden mit den meisten Stimmen. Und damit sie in die Politik überhaupt konnte, hat sie sich 2010 einbürgern lassen. Und über diese Einbürgerung wollen wir unter anderem später auch noch sprechen. Für die deutschen Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch für die österreichischen muss man dazu sagen, Stadtpräsidentin ist das, was bei uns der Oberbürgermeister ist.
Genau, das ist der Oberbürgermeister.
So, Sie sind in der Schweiz geboren, aber Sie sind keine Schweizerin, weil man in der Schweiz kein Geburtsrecht hat.
Nee, ich hatte bis 40 Jahre eigentlich nur den italienischen Pass. Meine Eltern sind beide aus Kalabrien, wie man gehört hat, auch meine Mutter. Die hat er dann zwischendurch kennengelernt, als er in die Ferien gegangen ist. Also Ferien, hat dann dort auch ausgeholfen, gearbeitet und hat dann meine Mutter kennengelernt. Und ich bin dann 1971 geboren, also ich bin die Älteste in dieser Runde. Und seitdem eigentlich hier, ich habe anfangs nur Italienisch sprechen können. Ich habe erst in der Schule dann wirklich Deutsch gelernt. Damals hieß es ja vielleicht, sie ist ein sehr scheuches Mädchen, sehr, sehr zurückhaltend, vielleicht noch nicht bereit für die Schule. Mein Vater hat gesagt, nein, das ist sie sicher nicht. Mhm. Sie kann einfach die Sprache nicht. Und am besten ist, wenn sie wirklich in die mit anderen Schweizer Kindern wirklich lernt, weil wenn er sie in einer Spezialklasse mit anderen Ausländern und Ausländerinnen zusammensetzt, dann lernt sie doch nicht Deutsch. Und ja, und dann habe ich ein bisschen gelernt. Ich mache jetzt noch Fehler, aber ja, ich habe dann weiter studiert und so und einiges trotzdem machen können.
Aber warum haben Sie so lange gewartet, bis Sie die Einbürgerung beeinflussen? Sie hätten es vermutlich viel früher machen können.
Sie waren ja, da 29, das muss man dazu sagen.
Was?
Da waren Sie 29 Jahre alt, oder?
Nein, ich war 39.
Ah, 39.
39 Jahre alt, als ich das gemacht habe. Also ist eigentlich eine lange Geschichte. Angefangen mit 17 wurde ich angefragt, ob ich etwas zu Ausländern und Ausländerinnen, die hier geboren sind, den Ausländerstimmrecht für jene machen könnte, auf Gemeindeebene, nur auf kommunaler Ebene. Und ich habe dann damals mit 17 eine Rede gehalten und habe gesagt, wie wichtig das doch wäre und so weiter. Und dann hat man mich gesagt, du bist gut im Reden, wärst du nicht bereit, da mitzumachen in diesem Vorstand? Habe ich dann ein Jahr mitgemacht. Und dann gab es Abstimmungen auf Schweizer Ebene. Zuerst auf kirchlicher Ebene die Schweiz hat da bestimmte spezielle kirchliche Situationen und können da die Ausländer mitreden. Und dann haben die gesagt, nein. Da war ich zum ersten Mal wirklich enttäuscht und gesagt, was, nicht einmal auf kirchlicher Ebene? Und dann gab es noch andere Abstimmungen, wo es nur darum ging, das Verfahren für Menschen, die hier geboren sind und hier aufgewachsen sind, zu vereinfachen. Und da waren in meinem Kollegenkreis, wo es ums Jugendarbeit ging, ich war da noch aktiv bei den Deutschen, heißt bei den Pfadfinder, ja. Die gibt's hier nicht, also gibt's auch, aber ich war da in einer anderen Gruppe, aber auch für junge und Kinder und so. Und ich habe gedacht, was, diese Menschen, die sozial sind, die sind sicher dafür. Und dann diskutiere ich mit ihnen und sage, ja, weißt du, Maria, also für dich, also du bist ja keine echte Ausländer und Ausländerin, aber die anderen, die sind schlimm. Und ich habe gesagt, was die anderen? Das sind ja alles Menschen, die hier aufgewachsen sind. Und ich bin dann wirklich, ich war dann wirklich konsterniert, war enttäuscht und habe gesagt, ach was, ich werde nie Schweizer und Schweizerin, also vergesst es. Und dann habe ich Sozialpädagogik, ich bin Sozialpädagogin, habe da dann lange bei der Schule, Fachhochschule, bei den Studenten mitgeteilt, wie wichtig es ist, sozialpolitische und berufspolitische Angelegenheiten sich einzumischen, sich zu interessieren, was so politisch läuft, weil ich damals im Berufsverband war und habe dann immer gemerkt, ja, ich predige etwas, aber selber mache ich nichts. Aber der Gedanke, wirklich diesen Antrag dann wirklich zu machen, war, als ich zügeln musste. Und ich habe mich umgeschaut, welche Wohnungen noch interessant wären, habe dann eine Wohnung in der Nachbargemeinde gesehen, die ganz nahe ist. Also wir sind so, man würde es nicht mal merken, dass es eine andere Gemeinde ist. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich umziehe, dann muss ich wieder 10 Jahre warten, damals noch, um überhaupt den Antrag machen zu können. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich mir solche Gedanken mache, dann ist es Zeit, dass ich jetzt wirklich den Antrag mache. Mhm. Und dann habe ich aber immer gesagt, aber wenn ich den Antrag mache, dann möchte ich auch irgendwie noch politisch aktiv werden. Dass ich dann Politikerin wird, das habe ich nicht gedacht. Aber ja, es hat sich dann so entwickelt.
Also Sie sind nicht Schweizerin geworden, um Politikerin zu werden, sondern Sie sind Schweizerin geworden und dann Politikerin geworden.
Genau.
Dieser kausale Zusammenhang ist nicht so, wie man ihn vielleicht erwarten könnte.
Beides ja schon, es hört sich jetzt an, gehört wie die Geschichte einer Integrationsbremse. Also jemand sagt, Sie sind der gute Ausländer und für Sie, um Sie ist es schade, so ungefähr. Und Sie haben Sie dann aus Trotz auch gesagt?
Es war aus Trotz. Ich habe wirklich für mich gedacht, ich habe dann immer wieder Geschichten gehört, Gemeinden, die Menschen einbürgern, die gut verdienen und so, damit sie noch bei den Gebühren noch mehr bekommen. Und ich habe immer gedacht, die nutzen einfach die Situation aus und die nehmen nicht wirklich wahr, dass diese Menschen einfach Leute sind, die hier leben, die hier arbeiten. Mir ging das ein bisschen zuwider und ich habe dann wirklich gedacht, nein, das mache ich nicht mit. Und als ich mich dazu bewogen habe, wirklich den Schritt zu machen, ich bin übrigens noch immer noch die Einzige in der Familie, alle anderen sind nicht eingebürgert. Es ist bei den Italienern und Italienerinnen eigentlich nicht so üblich, dass man wirklich die Einbürgerung macht. Man hat dann immer gesagt, du hast dich eingekauft, dass du wirklich da sein kannst. Und Ja, ich habe dann wirklich gedacht, ja gut, also dann machst du jetzt etwas Politisches. Gehst du in einer Partei und machst das wieder in den anderen Vereinen, die du immer dabei warst. Du schaust mal, welche Menschen sind dir sympathisch, was ist interessant. Und ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich wusste nicht einmal, wer damals der Oberbürgermeister war, der Stadtpräsident hier. Ich kannte niemanden, also ich wusste wirklich politisch nichts. Ich kannte die Sprache nicht, es gibt ja immer so Spezialausdrücke. Und dann habe ich mich einfach informiert, ich glaube, ich bin eher links, aber wie links, bin ich noch bei der CVP damals, also jetzt heißt sie Mitte, oder bin ich bei der SP, wie links bin ich denn und so. Das war wirklich eine Debatte ich habe den Pass Ende Dezember bekommen, 2011 habe ich mich damit auseinandergesetzt, Ende 2011 habe ich jemand getroffen, dann, ich habe probiert bei einer Partei mich wirklich zu informieren, da klappte es aber nicht und dann habe ich einer anderen Partei, aus der SP, beim Zügeln kennengelernt und der hat gesagt, weißt du was, wir brauchen immer jemand, eine Frau, also Frauen auf der Liste brauchen wir immer, komm doch auf der Liste vom Parlament, vom Stadtparlament und dann lernst du unsere Partei gerade kennen, du lernst die Leute kennen und ich habe gedacht, nein, sicher nicht, ich kandidiere doch nicht für ein Amt, wo ich noch keine Ahnung habe und habe gesagt, ja, also Maria, also du kennst sie ja gar nicht, du bist ja noch gar nicht bekannt, du hast keine Chance, du wirst nicht gewählt. Und ich habe gesagt, ja, aber was braucht's denn, um gewählt zu werden? Du musst gut vernetzt sein und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, ja, aber vernetzt bin ich schon. Ich habe ganz viele Vereine, wo ich seit Jahren aktiv bin und so weiter und so weiter. Und ja, aber dann könntest du vielleicht in der Reserve landen. Und dann habe ich gesagt, und was heißt das in der Reserve landen? Ja, dann könntest du vielleicht nach 2-3 Jahren, wenn jemand austrittet, aus dem Parlament reinkommen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das Risiko nehme ich auf. Gut, dann mach es. Und dann bin ich aber sofort gewählt worden. Und ich fühlte mich wirklich wie eine Nichtschwimmerin, die man ins Wasser reinwirft und jetzt schwimmt. Wow. Ich musste wirklich von Anfang an anfangen.
Hat es für Sie persönlich auch was Besonderes bedeutet nach diesen Erfahrungen? Also dass es ja durchaus Ressentiments gibt, dass man dann plötzlich als Neuling über die Liste sofort reinkommt. Hat sich da der Blick ein bisschen verändert? Oder haben Sie viel Wahlkampf gemacht? Oder gibt es eine Erklärung für Sie, warum es sofort funktioniert hat?
Auch es hat wirklich damit zu tun, dass ich seit ich 15 Jahre alt war, überall aktiv war. Ich war in der Kirche aktiv, ich war in diesem Jugendverband Blauring Jungwerk, heißt es hier in der Schweiz, aktiv, ich war im Berufsverband aktiv, ich war einfach jemand, der alles immer spannend findet, in der Schule in alle Freifächer besucht hat und man kannte mich gut und wusste, wie ich ticke, wie ich überlege. Und ich habe ganz viel Panaschierstimmen von überall bekommen, von ganz vielen Parteien, weil man mich kannte.
Jetzt muss man da drei Dinge sortieren, weil die kommen bei Ihnen alle drei zusammen, die eigentlich total dagegen sprechen, dass wir hier im 11. Stock im St. Gallner Rathaus heute sitzen. Erstens, Sie sind eine Frau. Das ist nicht Standard. Leider immer noch, dass Stadtpräsidentschaften an Frauen gehen. Sie sind die erste Stadtpräsidentin der Stadt St. Gallen. Sie sind darüber hinaus aber auch eine Frau mit Migrationshintergrund und wie wir festgestellt haben, dafür gibt es tatsächlich einen Begriff in der Schweiz, den wir in Deutschland nicht so haben, nämlich Secondo und Seconda. Sie sind eine Seconda. Ja. Das heißt übersetzt Zweite.
Zweite Generation. Eigentlich italienisch, Seconda.
Okay, ja, passt bei Ihnen. Genau. Auch das ist nicht üblich. Sie sind nämlich auch die erste Seconda als Stadtpräsidentin der Stadt St. Gallen. Und Sie sind ein politischer Nicht-Profi gewesen. Also genau. Sie haben angefangen in der Politik und sind durchgestartet, ohne dass Sie diese ganzen Voraussetzungen, Partei, Freunde, Genossenschaften, Klüngeleien und Strategien und Netzwerke alles haben. Wie haben Sie denn das geschafft? Das zu durchbrechen
gegen also, diese ich muss sagen,
waren das Widerstände. Ich muss das so formulieren. Hatten Sie es mit Widerständen zu tun oder haben Sie die gar nicht gespürt?
Es gibt noch ein Vorurteil, den es auch noch gibt. Ich bin sehr klein.
Ach, okay.
Das haben auch ganz viele Mühe. Die sagen, ach, ist das wirklich eine Politikerin, die da staatsmännisch unterwegs sein kann? Ich hatte selber Mühe, als meine Partei gesagt hat, du wärst jemand für den Stadtrat, zuerst Fünfergremium und nachher, hey Maria, wir möchten dich sogar als Stadtpräsidentin. Ich habe gesagt, ihr überschätzt mich jetzt aber total und dann haben wir gesagt, nein, du unterschätzt dich, Maria. Das ist typisch Frau, die fragt sich immer wieder, kann ich das, ist das möglich? Und ich habe dann gesagt, ich erfülle aber die Klischees von Politiker und Politikerinnen, die so staatsmännisch super gute Reden halten können und sagen, das bin ich nicht, ich kann das nicht und so. Und dann haben sie gesagt, ja Maria, genau das ist das, man kann ja mal ganz einen anderen Typ, du bist volksnah. Du kannst mit allen Gruppen reden, du kannst, sei es Alphörner oder mit der Wirtschaft, du hast einen Zugang zu all diesen Menschen. Und das ist vielleicht die Stärke, die ich tatsächlich habe. Ich habe keine Mühe, mich mit irgendwelchen Gruppierungen zusammen, das habe ich schon, als ich Jugendliche war, ich war nicht nur in dieser Ecke. Ich war immer wieder mit ganz verschiedenen Personen, Gruppierungen zusammen, weil mich das einfach interessiert. Ich war neugierig, wie tickt denn diese Gruppe, wie funktioniert diese Gruppe, und das hat mich immer interessiert. Und diese Offenheit und einfach, viele sagen, ich sei sympathisch, ich sei volksnah, man kann mich direkt reden, ich höre zu, das hat die Leute überzeugt.
Wie ist das denn heute? Erleben Sie das immer noch? So Vorbehalte, gibt es so blöde Nebensätze? Das ist ja meistens das, woran man es dann so
erkennt. Am Anfang hieß es, zuerst wurde ich ja in Stadtrat gewählt, das ist einfach die Exekutive in der... In St. Gallen sind es 5, die gleichwertig eigentlich sind, und nur jemand hat noch die repräsentative Aufgabe. Und damals wurde ich für den Baudirektion gewählt. Und da hieß es, boah, kann eine Kindergärtnerin die Baudirektion leiten?
Okay.
Und ja, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ja, die kann aber schon noch, also die Konflikte. Man wusste nicht, dass ich zum Beispiel Konfliktmanagement studiert habe, dass im ganzen Bereich Soziale wirklich ganz viele Weiterbildungen hatte. Das hat man einfach unterschätzt. Bei einem Mann würde man das vielleicht nicht fragen, aber bei mir hieß es einfach ganz sofort, die hat doch das nicht im Griff. Aber nein, ich habe dann verschiedene Projekte, die wirklich schwierig waren, durchgebracht, und somit ging's.
Haben Sie dann als Politikerin eine besondere Sicht auf die politisch stärkste Kraft hier in der Gegend, auf die SVP? Also die SVP ist für die deutschen Hörer ja so eine, man würde sie vielleicht so Richtung FPÖ und vielleicht so Richtung AfD light einordnen, obwohl sie in der Schweiz eine längere Tradition hat, aber man würde sie deutlich rechts der Mitte einordnen. Und für Sie mit Ihrer Herkunft, haben Sie da besondere Begegnungen oder besondere Schranken gespürt, oder spielt das keine Rolle, wenn man den Mensch Maria Papa dann kennt, kommen Sie da auch in diesen Gruppierungen gut durch?
Ich komme auch in diesen Gruppierungen gut durch, weil ich verstehe eigentlich, was die Argumente sind, ich verstehe, was die Sorgen oder die Ängste sind, die da vorhanden sind. In der Stadt ist die SVP nicht so stark, und ich bin aber sehr gut befreundet mit einigen von ihnen auch, die zum Teil sozialer unterwegs sind als Mitte-Parteien bei einzelnen Themen. Beim Kanton ist es schon schwieriger, da ist die SVP viel stärker. Und jetzt haben sie angefangen, dass sie gegen die Stadt politisieren, weil die Stadt sozialer und linker geworden ist in den letzten Jahren. Erst seit etwa 4-5 Jahren, dass eine knappe Mehrheit von links vorhanden ist. Für ökologische Themen sogar eine klare Mehrheit, wenn die GLP, diese ist eine Partei, die ist so in der Mitte, die switcht aber bei gewissen Themen, bei wirtschaftlichen Themen tickt sie eher rechts, bei ökologischen Themen eher links, und dann haben die Mehrheit für ökologische Themen auch in der Stadt St. Gallen. Aber hier haben wir auch eine ganz andere Tradition als in Deutschland. Wir brauchen für viele Sachvorlagen Mehrheiten, und so mehr diskutiert man mit allen Parteien über verschiedene Themen und versucht dann Mehrheiten zu erreichen, auch mit jeglichen Parteien, so bei einem Sachthema. Und da kann es manchmal auch unheilige Allianzen geben, da die Linken würden es wegen einem Thema nicht machen und die SVP wegen einer anderen Argumentation ist sie dagegen, und so gibt es die unheiligen Allianzen. Aber ja, ich bin auch in Kontakt mit der SVP in der Stadt sehr gut.
Ist das das Gen der Sozialpädagogin? Ist das ein super Skill in der Politik? Also wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat, die meisten Politiker setzen das ja mit Machtdemonstrationen durch, und sie versuchen da offensichtlich gemeinsame Lösungen.
Genau, also das ist wirklich die Sozialpädagogin, die noch Mediation ausgebildet ist, und ich versuche dann immer rauszufinden, was sind denn genau die Argumente, warum zum Beispiel einige Parteien dagegen sind. Ich denke immer, überall hat das eine gewisse Wahrheit. Also es ist nicht nur die haben die Wahrheit und so. Und wenn man die verschiedenen Aspekte wirklich zuhört und schaut, welche Lösung kann man finden, die einiges abdeckt, dann findet man eigentlich noch gute Lösungen, wenn man bereit ist, wirklich zusammenzuarbeiten und zuzuhören.
Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz auf den Begriff Sekonda zurückkommen, weil der für uns ja sowas Neues oder Ungebräuchliches ist. Wie ist der denn eigentlich in der Schweiz belegt? Wir haben ja ein großes Problem, politisch korrekt das immer zu worden in Deutschland. Wir sagen ja jetzt immer Personen mit Migrationshintergrund. Sagen Sie gerne, Sie sind Sekonda, oder ist das eher unangenehm?
Also ich persönlich sage es gerne. Aber ich weiß von Kreisen aus älteren Personen auch, die damit Mühe hatten, die gesagt haben, was, jetzt sind wir die erste, die zweite, die dritte Generation, was soll das? Wir werden einfach als Migranten erlebt und die keinen Schweizer Pass haben. Die Bezeichnungen finden sie nicht korrekt. Aber ich habe eigentlich überhaupt keine Mühe damit. Ich habe sogar im Wahlkampf offen gesagt, ich sei eine Sekonda.
Irgendwie fehlt uns das. Ist ein schöner Begriff, den könnte man in Deutschland auch gebrauchen. Vielleicht wollen wir an dieser Stelle noch ein bisschen was zu St. Gallen sagen, weil auch nicht alle Hörerinnen und Hörer können so richtig gut einschätzen, wie groß St. Gallen ist. Deswegen habe ich ganz kurz vorbereitet. Also St. Gallen hat ungefähr 83.000 Einwohnerinnen. Die Bevölkerung wächst, also jedes Jahr steigt der Anteil der Einwohner. Sie ist der Hauptort des Kantons St. Gallen, also die Hauptstadt, wenn man so möchte. Der Fluss Steinach fließt von hier bis zum Bodensee. Da haben wir auch eine Bodenseeverbindung. Und im Stadtparlament sitzen 63 Personen. Das Stadtparlament ist das, was bei uns der Gemeinderat ist. Mhm. 63 Personen, aufgeteilt in 8 Parteien. Also tatsächlich eine sehr bunte Mischung, vielfältige Mischung. Und Stiftskirche und Stiftsbibliothek sind UNESCO-Welterbe. Jetzt wollten wir von Ihnen noch wissen, haben Sie denn über die Stadt St. Gallen ein Apropos, ein unnützes Wissen, etwas, was Sie gern der Welt mitteilen wollten?
Also was wir haben, sind zwei Geschichten eigentlich. Das eine ist das Offensichtliche, das ganz viele kennen. Wir haben die Bratwurst, die weiße Bratwurst, die man ohne Senf isst. Das wissen schon einige. Was die aber nicht wissen, dass wir trotzdem noch eine große Varianz haben bei den Gastro und wir ganz viele Erststockbeizen haben, die nicht im Erdgeschoss sind, sondern im ersten Stock zu finden sind. Ja, und dann haben wir noch 111 Erker.
Erker? Mhm. Was sind die 111 Erker?
Das sind so spezielle Balkone, die oben und unten alles zugedeckt sind und früher mehr genutzt wurden, entweder zu Stickereien, weil es dann heller wurde, und zum besser beobachten, was da in Gassen so passiert.
Mhm. Da gibt es in Lindau, ich habe auch mal in einer Erkerwohnung gewohnt, in der Maximilianstraße. Und wenn man im Sommer, ist man geweckt worden von den Blitzlichtern, weil es gibt eine, die sehr repräsentativ ist. Aber vielleicht können wir da nochmal nachgraben. Sie sagen Textilien. Ich habe mich im Vorfeld immer wieder gewundert und ohne das jetzt irgendwie zu recherchieren, warum St. Gallen, ich weiß nicht, ob es überhaupt stimmt, warum St. Gallen so reich ist. Ich hätte gesagt, das muss stimmen, weil St. Gallen, ich glaube, das Theater, das ist ja ein Dreispartenhaus, Tanz, Musik und Schauspiel, genau. Jährlich 30 Millionen Schweizer Franken. Das ist, glaube ich, auch schon eine veraltete Zahl. Mhm. Und die Sanierung des Pailladbaus, ich glaube, man sagt Brutalo-Architektur, weil das wirklich sehr klotzig aussieht. Und das hat 50 Millionen Franken gekostet. Das ist die Zahl, die ich aus dem St. Galler Tagblatt entnommen habe.
Das hat aber dann der Kanton bezahlt. Ja? Okay. Vor Jahren hat die Stadt das Theater dem Kanton übergeben, Region, ja.
Okay, lag das am Geld?
Ja, genau.
Ja.
Also damals nicht genau am Geld. Die Ortsbürgergemeinde, das ist ja auch eine Spezialität in der Schweiz, dass es noch Ortsbürgergemeinden auch noch gibt. Die besaßen ganz viele Museen und so. Und dann hat man so einen Deal gemacht. Die konnten diese Museen nicht mehr unterhalten. Die haben sie der Stadt übergeben. Und die Stadt hat dafür das Theater dem Kanton übergeben. Mhm. Und warum die Stadt grundsätzlich reich ist, man kann sagen, tatsächlich aus der Textilwirtschaft, damals noch sehr stark. Sie hatte dann aber eine große Krise bei den Weltkriegen. Da ist die Nachfrage sehr gesunken, also abgebrochen. Und somit hat St. Gallen dann wie eine große Flaute erlebt. Und seit 1970er Jahren geht es wieder aufwärts.
Trotzdem, es ist, also alle Zuschüsse, die der Theaterbetrieb bekommt, haben mit der Stadt nichts mehr
zu tun. Doch,
das belastet die, der laufende schon.
Betrieb wird noch, ein großer Teil wird auch noch von der Stadt finanziert. Das sind 9 Millionen, die wir jährlich diesem Theater, die belasten das Kulturbudget sehr intensiv. Das ist was, das ist der größte Brocken, den wir da, und nachher kommen die Museen und dann kommen die kleineren Sparten. Ja, das Museum ist wirklich, das Theater ist wirklich ein sehr, sehr gutes Theater. Er hat große Ausstrahlung in verschiedenen Bereichen. Viele sagen, sie unterschätzen die Stadt eigentlich gerne. Sie hätten jetzt nicht gedacht, was da alles kulturell noch in dieser Stadt angeboten wird.
Ja, tatsächlich. Ist es Konsens, auch politisch und in der Bürgerschaft, dass sie sagen, ja, St. Galler legen großen Wert drauf, oder ist es auch was Umstrittenes und Umkämpftes?
Sagen wir so, sie haben sich sehr stark etabliert und in den nächsten Jahren wird es aber spannend, weil da fehlen jetzt die Gelder und jetzt wird es die Frage sein, wo macht man was und wie kürzt man was oder wo, in welchen Bereichen. Aber sie haben sich in den letzten Jahren etabliert.
Deswegen sind wir auch gerne hier. Ich gehe nämlich auch gerne nach St. Gallen in die Oper. Entweder nach Ulm oder St. Gallen. Das ist von Linda aus eben die beiden nächstgelegenen Spielstätten und das sind sehr tolle Angebote. Ich wollte zu den St. Gallnern eines noch wissen. Wie empfinden sich St. Gallner eigentlich als Bodenseebürger, als Schweizer? Wie empfindet man das? Ist man nahe des Bodensees? Ist man international mit Deutschland, mit der Grenze in der Nähe oder so? Wie empfindet sich der St. Gallner? Wie ortet er sich selbst ein?
Da unterscheide ich mich wirklich, weil ich vielleicht einen anderen Migrationshintergrund habe. Weil ich einen Migrationshintergrund habe, sagen wir es so. Die St. Galler sehen sich am Rande der Schweiz, am Osten der Schweiz und somit benachteiligt. Und die Stadt St. Gallen ist die größte Stadt in dieser Ostschweiz. Es gibt keine andere größere Stadt in dieser Gegend. Wenn man die Westschweiz wäre schon anders aufgestellt. Und insofern, sie sind sich nicht bewusst, wenn ich es jetzt so sage, viele St. Galler und St. Gallen, dass wir eigentlich eine super Lage haben. Sie jammern, dass wir keinen See in der Nähe haben. Das können wir, es ist ja speziell, wie die Stadt überhaupt entstanden ist. Das ist ja der Mönch Gallus, der eigentlich in der Wildnis leben wollte, alleine als Einsiedler, aber überhaupt nie alleine, glaube ich, gelebt hat und sich da in dieser Wildnis sich eine Zelle gebaut hat und dann ist aus dieser Zelle langsam eine Stadt entstanden. Und es ist nicht der typische Ort, wo ein See ist oder so. Und viele vermissen diesen See. Dabei in 15 Minuten ist man am größten See, also Bodensee. Das hat mir ein Deutscher mal gesagt. Ein Studierender hat gesagt, man hat mir gesagt, es hat keinen See, dieser St. Gallen. Aber wissen Sie was? In 15 Minuten ist man am Bodensee. Was soll das? Und ich habe gesagt, ja. Und dann haben wir noch 3 Weihern, die wurden bewusst wegen der Textilindustrie dort gebaut. Also 3 Weihern wirklich auf den Hügeln. Die sind so idyllisch, so schön. Man ist sich dessen gar nicht bewusst, was man da oben auch hat. Und ich sage immer, es ist mega spannend, dass wir an der Grenze leben, dass wir Österreich und Deutschland in einem Tag können wir in 3 Ländern sein. Wir können sogar in 4 mit Liechtenstein, wenn man das auch noch berücksichtigt.
Auf jeden Fall.
München haben wir ganz nahe. Also wir sind doch top gelegen, mitten in Europa.
Weil Sie den Gallus angesprochen haben. Ich habe vor ein paar Jahren eine Geschichte für eine Zeitung über die Viborada was geschrieben. Da gab es eine Aktion, also die Viborada war eine Einsiedlerin.
Toll, dass Sie das ansprechen.
Richtig. Und die hat mit Ihnen im Prinzip etwas gemein. Sie sind die erste Stadtpräsidentin von St. Gallen und die Viborada hat auch etwas, allerdings nicht nur auf St. Gallen bezogen, sondern im Prinzip auf die katholische Kirche bezogen.
Sie ist die erste heilige gesprochene Frau.
Ja.
Und die erste Frau, Frau, die überhaupt in alten Büchern erwähnt wird, so von Mönchen so, wird der Name, also damals war es überhaupt nicht üblich, dass man irgendwelche Frauennamen irgendwo, wenn sie nicht irgendwo heilig sind oder welche. Ja. Sie wurde aufgeschrieben und ich denke, es hat noch viele andere Top-Frauen gehabt, aber leider weiß man nichts von diesen Frauen. Mhm. Und sie ist eine von den Ältesten, die noch in diesen alten Büchern geschrieben ist. Mhm. Und diese Geschichte wird jetzt langsam wieder bewusster, auch in St. Gallen. Man hat dann jetzt die Zelle gebaut, dort, wo sie damals eine Zelle hat. Sie ist eine Inklusin, die hat sich zugemauert, war aber immer im Kontakt, also sie hatte mit Fenster einem Fenster zur Stadt, Kontakt zu der Bürger und Bürgerinnen und hat die große, vielen Bücher, die eigentlich St. Gallen ausmachen, die Bibliothek, das Wissen, das St. Gallen hat, hat sie eigentlich geschafft mit einer Vision, sie hat gesehen, dass die Ungarn kommen und hat gewarnt, man müsse den Schatz schützen und die Leute schützen und hat tatsächlich, wurde das alles zur Sicherheit gestellt und sie wurde dann aber bei diesem Überfall von den Ungarn getötet. Mhm. Sie war die Einzige, die dann getötet wurde damals.
Aber es ist interessant, wahrscheinlich, wenn Viborada ein Mann gewesen wäre, gäbe es vielleicht ein Gedenkfest oder einen städtischen Feiertag oder sowas.
Gallus ist bekannter, Otmar ist bekannter, Vadian ist bekannt. Man weiß, ganz viele Männer werden immer wieder erwähnt. Die Viborada habe ich erst vor kurzem, also vor ein paar Jahren kennengelernt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich in der Schule irgendwann, also wenn, ist sie mir überhaupt nicht geblieben. Mhm. Und ich kenne ganz viele, die nicht wissen, dass so eine starke Frau in St. Gallen war und eine so wichtige Rolle gespielt hat.
Ja, tatsächlich war das auch die Überraschung, als ich dann gelesen hatte, das ist überhaupt die erste Frau, die je heilig gesprochen wurde, dachte ich mir. Dass ich das eigentlich, ich habe auch katholischen Religionsunterricht gehabt, dass ich das nicht da spätestens erfahren hätte, hat mich total gewundert. Spielt für Sie der Glaube eine Rolle? Sie sind Katholikin, habe ich gelesen. Ist das für Sie ein Halt?
Ja, das ist ja so eine spezielle Mischung auch von mir. Ich habe gesagt, ich war im Blöring-Jungwacht, das ist aus der Kirche entstanden für Jugendliche und Kinder. So eben, wie gesagt, wie Pfadfinder. Gibt es auch in Deutschland, glaube ich, dass die Kirchen etwas bezahlen, Pfadfinderkirchen. Und damals habe ich mal den Kindern etwas vorgelesen, beim Samichlaus, das ist der Nikolaus bei euch. Und dann hat der Pfarrer gesagt, oh, du kannst ja mega gut lesen, willst du nicht in der Kathedrale, also die Hauptkathedrale, etwas lesen, also zur Messe. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Also im ersten Moment nicht gerade, ich war noch jung und habe gedacht, ach nein, diese langweiligen Messen. Und da habe ich gedacht, ah, warum nicht? Dann kann ich ja mal die Messe von einer anderen Seite kennenlernen. Ich war damals nicht so regelmäßig in der Kathedrale, also in den Messen. Wie gesagt, ich habe es sehr langweilig gefunden. Und dann habe ich langsam diese Messe und ich habe gedacht, ja, mach's ein, zwei Jahre und ich bin immer noch drin. Mhm. Ich lese jetzt immer noch in der Kathedrale und habe dann langsam den Zugang erhalten. Ich wurde dann auch angefragt, ob ich im Seelsorgerat, das ist ein Gremium, das den Bischof berät, im allgemeinen Themen, die Gesellschaft betrifft, ob ich da mitmache. Da war es noch, bevor ich im Parlament oder politisch überhaupt aktiv wurde. Und dann hat man mich gesagt, ja, Maria, mach doch auch da mit. Und du wärst eine gute Person. Du hast so einen kritischen Blick, aber trotzdem kannst du die Dinge noch sehr sympathisch sagen. Und ich habe gesagt, nein, ich kann doch nicht in einem Gremium, wo ich kenne erstens nicht alle diese Rituale der Kirche und so und da sind sehr sicher sehr gläubige und sehr regelnkonform und so. Und ich habe gesagt, gut, ich mache mit. Und dann lande ich dort und ich habe so viele tolle Frauen auch kennengelernt, die sehr kritisch waren, die Rolle der Frau hinterfragt haben in der Kirche. Das ist jetzt schon 15 Jahre her. Auch Männer da drunter waren, die ganz verschiedene, sehr fortschrittliche Gedanken, wirklich fortschrittliches Gedankengut hatten. Und dann habe ich gedacht, da fühle ich mich wohl. Insofern habe ich in dieser Kathedrale und in dieser Kirche den Zugang bekommen und bin drin. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt so gläubig bin wie andere, die sagen, ich glaube wirklich, dass es jetzt nach dem Tod wirklich etwas gibt. Aber ich denke mir, ich bin so Realistin, dass ich mir sage, und wenn es nicht gibt es auch kein Problem, wenn ich dran glaube. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ist es ein Problem, wenn ich dran glaube? Nein. Es gibt mir mehr Stärke, es gibt mir im Alltag mehr Orientierung, mehr Kraft, wenn ich an positive Dinge denke, wenn ich an Nächstenliebe, diese Werte denke und denke, das sind doch Werte, die ich auch gut dahinter stehen kann. Mhm. Und insofern bin ich da auch aktiv und auch gläubig.
Sie haben jetzt ganz oft gesagt, wie oft Sie Ja sagen, wenn jemand auf Sie zukommt und sagt, mach doch mit. Mhm. Wir haben nicht eindeutig eine Antwort darauf gefunden, ob Sie schon mal im Leben Ja gesagt haben zu Familie. Haben Sie eine Familie gegründet?
Ich bin ledig,
das
immer noch.
Das hat keinen Platz drin gefunden
Ich hatte Partnerschaften, ist schon. Und fragen sich ganz viele, warum ich eigentlich Single bin. Es hat wirklich, einige Partnerschaften hat nicht geklappt, weil ich einfach immer so neugierig für alles Mögliche war und offen bin auch für alles Mögliche und nicht einfach jeden Tag mit einem Partner sein wollte. Das war immer ein Hauptthema. Das musste jemand sein, ein Mann, der wirklich bereit ist, auch offen zu sein, wenn die Frau nicht jeden Tag für ihn da ist. Und das ist nicht immer so einfach. Die Frage ist immer, ach, du liebst mich doch nicht so stark, wenn dir alles andere wichtiger ist. Und dabei sage ich, was, ich habe zweimal in der Woche für dich Zeit, das ist ja mega viel.
Sie scheinen Ihren Berufungen zu folgen.
Genau.
Können Sie denn auch Nein sagen? Also offensichtlich ja, ein bisschen schon, privat. Aber wie schwer fällt es Ihnen, wenn Sie die Berufung verspüren, Nein zu sagen?
Es gibt schon Themen, die sicher nicht zu mir passen. Da merke ich, nein, das passt überhaupt nicht zu mir. Bei der Politik habe ich mich wirklich sehr, dass ich im Parlament reingekommen, da bin ich wirklich reingeschlitten. Also da dachte ich ja nicht, dass es so schnell passiert. Aber als ich gefragt wurde, ob ich Stadträtin werden möchte, da habe ich mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Da habe ich wirklich gedacht, ich möchte wechseln, ich möchte etwas Neues. Ich war gerade im Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, ich war jetzt schon etwa 10 Jahre mit Kindern unterwegs. Ich führte eine Tagesbetreuung und wollte mal etwas Neues. Aber ich wusste gar nicht so richtig was. Ich habe ganz viele andere Berufe und Jobs angeschaut. Und dann hat mir jemand gesagt, aber warum willst du nicht Stadträtin werden? Warum nicht? Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, weil ich meinen Beruf Sozialpädagogin wirklich gerne mache. Und dann hat er gesagt, ja, aber was ist anders, wenn du Stadtpräsidenten oder Stadtrat, du schaust ja dann auch für die Gesellschaft, für die Bevölkerung, die verschiedenen Gruppen, du kannst es auf einer anderen Ebene eigentlich auch dich einsetzen für die Menschen. Und dann habe ich gesagt, ja, genau, das stimmt. Ich kann eigentlich weiterhin Sozialpädagogin sein, aber auf einer ganz anderen Ebene. Und mich einsetzen, dass die Stadt es besser für die Bevölkerung und verschiedenen Gruppen, auch die Minderheiten immer wieder zu berücksichtigen. Das war auch meine Aufgabe mit Jugendlichen oder mit Kindern. Nicht nur jene, die auffällig sind, auch die ruhigen, die weniger sagen, zu berücksichtigen. Ich war einfach immer sehr sozial eingestellt und ich bin sehr, wenn mich jemand gefragt hat, machst du dort in diesem Verein mit oder hilfst du uns mit in diesem, für dieses Fest oder so, da habe ich immer mitgeholfen, ja. Aber es gibt zum Beispiel sportlich war ich nicht. Man hat mich nie überzeugen können, zum irgendwelche sportliche Aktivitäten zu machen oder irgendwelche andere Arbeiten.
Wir kommen so langsam auf die Endgerade. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir haben alles nur angeschnitten. Ich könnte gerade noch ein bisschen in manche Themen tiefer einsteigen, aber es sind komplexe Themen, die man wohl nicht auch nur in so einer kurzen Zeit zu Ende sprechen kann. Wir möchten Ihnen gerne die Gelegenheit geben, zum Schluss noch über Ihren Lieblingsort am Bodensee, über Ihre Leidenschaft am Bodensee zu sprechen oder über etwas, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben.
Also ich bin eigentlich gerne wirklich am Bodensee, sei es entlang am Ufer auf der Schweizer Seite, beim Rorschach war ich sehr viel. Dort lebte auch ein Partner von mir. Ich bin gerne dort spazieren gegangen. Auf der anderen Seite habe ich dann irgendwann entdeckt, auf dem Pfänder zum Beispiel, da hat man einen wunderschönen Ausblick. Ich habe das erst vor 2 Jahren entdeckt. Auf der deutschen Seite hat man einfach die schönen Berge, die man von dort aus sieht. Also die Schweiz kann sich eigentlich erst von außen richtig gut sehen.
Die Schweiz kann sich erst von außen richtig gut sehen. Fast schon philosophisch. Wir haben ganz am Anfang, oder Sie haben von der Bratwurst gesprochen. Mhm. Heißt die Olma oder heißt die nur Bratwurst? Oder?
St. Galler Bratwurst.
St. Galler Bratwurst. Sie können uns nicht sagen, wo wir jetzt nach dem Anschluss eine gute St. Galler Bratwurst bekommen.
Es gibt gerade beim Bahnhof jetzt neu, allerdings seit 1-2 Jahren, die Gemperli, glaube ich, Bratwurst. Die sollte auch nicht schlecht sein. Man muss einfach schauen, dass sie frisch gebraten wurde, okay, weil sie nicht schon lange auf diesem Rost ist, sondern einfach, dass da gerade eine frische Bratwurst ist.
Wir achten drauf. Mhm. Unbedingt.
Und es gibt unterschiedliche Größen und die Olma Bratwurst ist die größte.
Okay, das ist
Das ist dann all Nein, nicht die Olma, die Kinderfestbratwurst ist die größte. Die Kinderfest wird all drei Jahre wird ein Kinderfest gemacht und dann hat es wirklich eine besondere Größe. Und die Olma-Bratwurst gibt es halt immer wenn im Herbst, wenn die Olma stattfindet, die Olma-Messe mit
Ostschweizer
Landwirtschaft und Milchwirtschaftsmesse am ersten Ausstellungs- und so. Im ersten Moment denkt man, mein Gott, sicher etwas sehr Langweiliges, aber das ist der Treffpunkt, der Begegnungsort, wo man sich eigentlich trifft und immer eine Bratwurst isst. Also dort kommt man noch nicht ohne weg.
Frau Papa, ganz vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben und uns über Ihr Leben erzählt haben. Ich danke den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint am 14. März und wer dazwischen einen Apropos beisteuern möchte, der sage ich nochmal, schauen Sie doch mal vorbei bei derwellenreiter.info. Da haben wir den Rekorder und da haben wir übrigens auch ganz tolle Tipps. Und wir schließen unsere Folge heute mit zwei Tipps im Anschluss und zum Schluss, Frau Papa, ganz herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Danke.
Und nun mit den besten Empfehlungen.
Die Wurst, die den St. Gallern die Welt bedeutet. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie eine bayerische Weißwurst, bei der man die Petersilie vergessen hat. Die St. Galler Bratwurst. Es handelt sich um eine Kalbsbratwurst. Sie zählt zum kulinarischen Erbe der Ostschweiz und ist samt geografischer Herkunft geschützt. Wer also in Basel oder Zürich eine Bratwurst brät, der darf sie nicht St. Galler Bratwurst nennen, wobei nicht klar ist, ob die Wurst aus St. Gallen durch Plagiate anderer Kantone wirklich ernsthaft bedroht wäre. Drin in der Wurst ist Kalb und Schweinefleisch, Milch und Speck. Auch die Beimengung von Kalbskopf ist erlaubt. Bei der Gewürzmischung kann sich der Metzger dann mit einem individuellen Geschmacksbild verewigen. Verwendet werden unter anderem Koriander, Muskatblüte und Kardamom. Gefüllt ist die Wurst in einen zarten Naturdarm. Wer eine St. Galler Bratwurst mit Senf oder schlimmer noch mit Ketchup in Berührung bringt, begeht Frevel an der Kunst der Metzger. Die Wurst wird pur verspeist, alles andere ist verpönt. Gegessen wird sie traditionell gemeinsam mit einem Bürli, also einem Sauerteig, Wecken der rustikalen Art, gerne im Holzofen gebacken. Die Verzehrregel sieht aber vor, Brot und Wurst nicht zu vermählen, sondern getrennt zu halten, in der rechten Hand die Wurst, in der linken das Bürli. Die Wurst wird dunkel gebraten, aber nicht eingeschnitten. Die zarte Haut reißt dabei planmäßig auf. Beim Rösten karamellisiert die Oberfläche. Nach Insider-Informationen zählt die St. Galler Bratwurst von der Metzgerei Riedmann am Marktplatz zu den besten der Stadt. Tatsächlich fällt der zarte Biss auf. Außerdem die beeindruckende Saftigkeit. Das aromatische Spektrum zeigt eine Fülle gut ausgewogener Gewürze, die von Senf oder Ketchup tatsächlich bis zur Unkenntlichkeit zugekleistert würde. Fazit, mit umgerechnet 8 Euro inklusive Bürli ist die Original St. Galler Bratwurst kein Schnäppchen, aber eine gut angelegte Investition in Geschmack und Tradition.
Wichtiger als singen zu können, ist es trotzdem gesungen zu haben. Haben Sie schon mal etwas von Florence Foster Jenkins gehört? Eine Frau, die im ausklingenden und anfangenden 19. Jahrhundert gelebt hat und damals eine ziemlich zweifelhafte Berühmtheit erlangte, weil sie nicht singen konnte, aber trotzdem keine Furcht hatte, mit ihrer Stimme vor großem Publikum aufzutreten. Die Menschen kamen nur deshalb, um die arme Frau auf der Bühne scheitern zu sehen. Ihre schiefen Töne waren ein echter Geheimtipp und die Konzerte waren genauso selten wie beliebt in der New Yorker High Society. Es soll an einer Krankheit und deren Behandlung mit Arsen gelegen haben, dass ihr Gehör und ihr zentrales Nervensystem so zerstört wurden, dass sie weder in der Lage war, Töne noch Rhythmen zu treffen. Als junges Kind noch verbat der Vater ihr eine Karriere als Sängerin. Aber dann starb er und hinterließ ihr ein Millionenvermögen. Und was tun Menschen gerne, die ein Vermögen erben? Sie erfüllen sich Träume. So auch Florence Foster Jenkins, die sich mit der Kohle den Traum erfüllte, als Sängerin auf der Bühne zu stehen. 2016 wurde ihre Lebensgeschichte verfilmt, mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Dieser Film ist bereits ein Kulturtipp wert. Wenn Sie ihn noch nicht gesehen haben, es lohnt sich. Aber wer lieber echte Darstellungen bevorzugt, der gehe doch ins Theater nach Ravensburg. dreimal noch, zweimal im März und einmal im April, wird dort Souvenir aufgeführt, eine Broadway-Show von Stephen Temperley. Im Fokus steht nicht nur Florence Foster Jenkins' Glaube an die eigene Kunstfertigkeit, sondern auch die Freundschaft zu ihrem treuen Pianisten Cosme McMoon, der sie 12 Jahre lang begleitete. Sollte man gesehen haben und vor allen Dingen gehört.
Das war der Wellenreiter. Alles, was die Menschen am Bodensee bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören.